Am Mikrofon Dennis Scheck. Die Wirklichkeit hält heute die Nachricht von einem in New York aufgeflogenen 45 Millionen Coup durch eine weltweit agierende Bande von Cyberkriminellen parat. In unserer Krimi-Kolumne erfahren Sie heute im Büchermarkt, wie man sich 70 Millionen unter den Nagel reißt. Außerdem erinnern wir an den verbrannten Dichter Kurt Tucholsky und an ein Hörbuch mit seinen Briefen aus der Emigration anlässlich des 80. Jahrestags der Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten. Andreas Ammer, unser Krimi-Kolumnist, hat neue Spannungsliteratur gesichtet, hier sein Befund.
Was ich immer schon mal wissen wollte,
ja, bitte?
Ist, wie man sich 70 Millionen Dollar ergaunert.
Ich hingegen wäre gern der König von Rom.
Mir würde schon ein Urlaub in der Bretagne reichen.
Verrät allen, die das nicht wissen wollen, unser Rezensent.
Aber wie all dies geht?
König sein mit 70 Millionen in der Bretagne.
Und noch viel mehr.
Verrät Ihnen jetzt exklusiv im Radio
Ihre Krimi-Kolumne. Manchmal erwischt das Leben selbst unabhängige, hyperkritische und legendär schlecht gelaunte Rezensenten auf dem falschen Fuß.
Unserem Rezensenten ging es so, als er aus dem Riesenstapel der unverlangt an seine Adresse geschickten Krimis zweifelhafter Herkunft ein unspektakuläres Bändchen zog, das ihn dann mit aller Gewalt, die einem Buch zur Verfügung steht, nicht wieder losließ.
Nichts an dem Band »Die wilden Bestien von Wuhan«, erschienen im Kain und Aber Verlag, geschrieben von Ian Hamilton und übersetzt von Simone Jakob, passt in das Beuteschema unseres Rezensenten. Ian Hamiltons »Die wilden Bestien von Wuhan« ist ein ganz normaler Roman, konventionell geschrieben, ironiefrei.
Und was die noblen Sujets angeht, auch nicht gerade der Stoff, der hier in der Kolumne gerne gelobt wird.
Keinerlei literarisches Niveau, konventionell, fast schon wohlfeil.
Urteilt denn auch unser Rezensent, aber...
Ich hab mich prächtig unterhalten.
Ava Lee heißt die Heldin von Ian Hamilton. Sie wohnt in Toronto. Ihre schicke weiße, leere Wohnung kann man sich als App herunterladen. Sie arbeitet, so wie einstmals Charlies Engel, weltweit für einen mysteriösen Onkel, einen gut vernetzten älteren Herrn, der von Hongkong aus Avas Geschicke lenkt und ihr Aufträge verschafft. Ava Lee ist eine Detektivin aus dem Baukasten, für einfallslose Krimi-Autoren, halb James Bond, halb Modesty Blaise. Ganz Männerfantasie. Und wenn sie nicht obendrein Wirtschaftsprüferin und lesbisch wäre, wäre an ihr gar nichts interessant.
Eine Wirtschaftsprüferin als Krimi-Heldin?
Richtig.
Das hat was.
Und so haben auch die Hamilton-Krimis ein geheimnisvoll sprödes Flair, das sie über die hochglanzillustrierten Welt, in der sie spielen, geheimnisvoll erhebt.
Hochglanzliteratur. So etwa, wenn kapitellang beschrieben wird, in welchen Läden sich Ava Lee welche Kleidungsstücke in welcher Farbe für ihre Weltreise kauft und in welchen Spitzenhotels sie sich für welchen astronomischen Preis einbucht.
Das ist eigentlich doof. Und doch?
Und doch?
Und doch?
Ein verbotenes Vergnügen, noch reizvoller als die Lektüre einer Boulevardzeitschrift beim Zahnarzt.
Und aufs Große und Ganze gesehen, geschickt und witzig und spannend und temporeich gemacht.
Die wilden Bestien von Wuhan heißt der bereits dritte Hamilton-Band, der im Verlag Kain und Aber erscheint. Diesmal geht es um Kunstfälschung im großen Stil. Ava Lee soll für einen beleidigten, übers Ohr gehauenen chinesischen Oligarchen herausfinden, wer ihm all die falschen fauvistischen Gemälde für viele, viele Millionen angedreht hat, die jetzt in seinem Safe hängen.
Und die Wirtschaftsprüferin Ava Lee findet genau das heraus.
Was aber nur der uninteressante Teil der Handlung ist. Dass dies nur halb gelingt, dass Ava am Ende nur halb triumphiert und dass sie dabei selbst wieder übers Ohr gehauen wird, dass dabei sogar Menschen sterben müssen, das macht auch den ambigen Reiz dieses Krimis aus, den unser Rezensent schlicht und edel genossen hat.
Aber mit schlechtem Gewissen.
Zur Entspannung ein paar Kleinigkeiten von großen Büchern aus den beliebtesten Ferienregionen dieser Welt.
Einer der größten Überraschungserfolge des letzten Jahres war ein unter französischem Pseudonym schreibender deutscher Verlagsangestellter, der mit bretonische Verhältnisse mit einem Schlag in die gut verdienende Reihe der Brunetti-Artigen aufgestiegen war.
Nicht zu Unrecht. lieferten die bretonische Verhältnisse eines gewissen Jean-Luc Banalek doch jene unaufgeregte Krimiware ab, die zu schreiben im angelsächsischen Raum selbstverständlich, hierzulande jedoch fast unmöglich scheint.
Mitte April erscheint, beängstigend schnell, rechtzeitig zur Pfingstferienzeit, der Nachfolgeroman »Bretonische Brandung«. Diesmal geht es nicht um einen Kunstraub, sondern um drei Tote auf einer sagenumwobenen Insel. Der Klappentext markiert exakt das Zielpublikum.
Ein Muss für Bretagne-Urlauber.
Aber auch sonst ist Bretonische Brandung wieder besser, als es der Neid der Kollegen erlaubt.
Die Auster unter den Miesmuscheln Brunettis.
Apropos Brunetti, auch für Italienreisende gibt es hier in der Krimi-Kolumne, ihrem Berater für alle Lebenslagen, eine Empfehlung. Der italienische Richter Giancarlo de Cataldo hat seine auf wahren Begebenheiten und Prozessakten beruhende Geschichte der römischen Unterwelt vollendet. Mit »Der König von Rom« liefert er den Prequel zu seinem grandiosen Epos »Romanzo Criminale« ab. Die Geschichte, wie aus einem kleinen, ehrgeizigen Häftling namens Libanese der titelgebende Unterweltboss, der König von Rom, wird.
Definitiv die bessere Lektüre für den Italienurlaub als jeder Roman von Donna Leon.
Meint unser Rezensent zu »Der König von Rom«, erschienen im Folio Verlag und übersetzt von Karin Fleischhandel. Schon weil man nach der Lektüre dieses Buches definitiv nicht mehr anders kann, als sich sofort de Cataldos 600 Seiten Meisterwerk, das bereits als Serie erfolgreich verfilmte »Romanzo Criminale«, zu besorgen.
Anlässlich dessen sich wieder einmal trefflich über de Cataldos berühmtes Bonmot nachdenken lässt, das an den Grundfesten dieser Krimi-Kolumne rüttelt und das da lautet:
Ein guter Kriminalroman ist ein Widerspruch in sich. Entweder ist der Roman gut, dann ist er kein Krimi. Oder der Krimi ist gut, dann ist es kein Roman.
Das ist ein gutes Zitat von einem Autor guter Kriminalromane.
Moment.
Um einen Satz zu zitieren wie
Elmer Leonard ist einer der größten Krimi-Autoren unserer Zeit.
Dazu bräuchte es beileibe keine Krimi-Kolumne. Das ist selbstverständlich, möchte man meinen. Und doch muss es manchmal wieder gesagt werden. Und zwar korrekt formuliert. Richtig muss es heißen:
Elmer Leonard ist einer der größten Autoren unserer Zeit.
Wir kommen zum Lob und zum Anlass dieser Aussagen.
Elmer Leonard wird dieses Jahr 88. Unser Rezensent hat keine Ahnung, wie viele Romane Leonard in seinem langen Autorenleben geschrieben hat.
Es sind derer sehr, sehr viele.
Nicht einmal, wie viele seiner Bücher verfilmt worden sind.
Allein Wikipedia zählt 33 Leonard-Verfilmungen auf, darunter natürlich Schnappt Shorty und der Tarantino-Klassiker Jackie Brown.
Und wahrscheinlich ist Raylan, das neueste, bei Suhrkamp erschienene und von Kirsten Rieselmann übersetzte Werk, beileibe nicht sein Bestes. Und doch
ist es atemberaubend schön.
Schön zu lesen sind vor allem die Leonard-Dialoge. Völlig schnörkellos, aber doch barock. Gespräche, die so nur in den verzweifelten Weiten Amerikas möglich sind, wo die Antwort auf die Frage
»Spielen Sie gern mit den Körperteilen anderer Leute?«
einfach lautet
»Kommt darauf an, wer die Operation leitet.«
Leonard hat, löblich für einen Krimi-Autor, eine Abneigung gegen Serienkiller oder Whodunits. In seinen Geschichten entwickelt sich das Verbrechen eher zwanglos aus den Startbedingungen der menschlichen Existenz in Amerika heraus.
So auch in Raylan, dem jüngsten Roman des alten Leonard. Ein Butler und eine Transplantationsarzt-Krankenschwester machen sich daran, aus ihren Talenten eine Geschäftsidee zu entwickeln.
Und so beginnen die beiden damit, lebenden Menschen ihre Nieren zu stehlen und sie dann meistbietend auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen oder, noch einträglicher, den ohne Niere lebensunfähigen, unfreiwilligen Organspendern für noch mehr Geld ihre Niere zurückzuverkaufen.
Als sie dieses Geschäft mit einem kleinen Drogendealer durchziehen, den der US-Marshal Raylan gerade verhaften soll, macht sich Raylan, der Titelheld, auf den Weg, den beiden das Handwerk zu legen.
Apropos Handwerk. Leonards Abneigung gegen alles Künstlerische ist bekannt. Gerade aus dieser Abneigung, aus einer ganz und gar handwerklichen Herangehensweise an das Genre Kriminalliteratur, entsteht dabei plötzlich die allergrößte Kunst.
Das ist im Nachhinein zwar klar, aber dann doch immer wieder erstaunlich.
Unfassbar auch, wie furztrocken Leonard einfach irgendwo mitten im Leben zu erzählen anfängt und sofort triumphiert.
Unlängst wurde Leonard mit Balzac, dem großen Realisten der Weltliteratur, verglichen.
Es könnte eine Zeit geben, in der Balzac mit Lennart verglichen werden muss.
Urteilt unser Rezensent über Raylan, ein reifes, abgehangenes und natürlich spannendes Werk des großen amerikanischen Realisten Elmer Leonard.
Die Welt so beschreiben, wie sie ist, ist eine der Möglichkeiten, große Kunst zu produzieren.
Die Welt so zu beschreiben, wie sie war oder gewesen sein könnte, ist eines der vornehmsten Felder der Literatur.
Vor gut 20 Jahren hat der bayerische Autor Robert Hültner in dem Roman Walching damit begonnen, Krimis über den Münchner Inspektor Cajetan zu schreiben. Sie spielen im ärmlichen München der 20er Jahre, in der offenen Zeit zwischen Räterepublik und Faschismus, in den armen Vierteln der Au und darum herum.
In dieser Eindrücklichkeit und Drastik hatte vielleicht niemand zuvor deutsche Wirklichkeit und deutsche Provinz daraufhin abgeklopft, ob sie zur Romanhandlung taugt. Hültners Inspektor Cajetan veränderte die Krimiszene. Eine Autorin wie Andrea Maria Schenkel wäre ohne ihn nicht möglich gewesen.
Hültner war es mit dem Krimi immer ernst. Er veröffentlichte nicht jährlich, sondern nur vereinzelt Bände mit seinem erfolglosen Erfolgsermittler. 5 Cajetan-Krimis erschienen in 20 Jahren. Sie sind keine immer gleichen Geschichten mit dem immer gleichen Ermittler, sondern eher eine Fortsetzungsgeschichte. Ein exaktes Porträt der Jahre und Zeit, in denen sie spielen. Jetzt ist bei BTB mit Am Ende des Tages der 6. und zugleich der erklärtermaßen letzte Cajetan-Krimi von Robert Hültner erschienen.
Konsequent, wie nur ein großer Künstler es sein kann, lässt Hültner seine Krimis aus dem München der 20er Jahre mit dem Beginn der Nazizeit enden. Am Anfang macht sich Inspektor Cajetan noch Hoffnungen, wieder in den Polizeidienst zurückkehren zu können. Am Ende seiner auf einem wahren Fall beruhenden Geschichte schmeckt Cajetan feuchte Erde in seinem Mund.
Der Inspektor ist nur benutzt worden. Die Zukunft gehört eher dem zweiten, neuen Ermittler in diesem Band, dem preußischen Versicherungsermittler Kull. Der Faschismus wird siegen. Er ist schon längst Teil der deutschen Gesellschaft.
Beschrieben wird das in einer betörenden und vergangene Realität beschwörenden Sprache. Eine Sprache, die im Gesprochenen, genauer und ohne jemals tümeln zu werden, im bayerisch gesprochenen Wort verwurzelt ist.
Zeitgeschichtliches Lehrbuch. Düsteres Deutschland, präzise und unaufgeregt erzählt.
Wäre Hültner ein Amerikaner, müsste er sofort weltberühmt werden.
Urteilt unser Rezensent über Robert Hültners Schwanengesang auf seinen Inspektor Cajetan Am Ende des Tages, erschienen bei BTB. Ebenso gut wie Am Ende des Tages, vielleicht ein ganz klein wenig amerikanisch-kosmopolitischer, ist Das Ende der Welt, der neue Roman der Trägerin des diesjährigen Deutschen Krimipreises, Sarah Gran, erschienen bei Drömer und übersetzt von Eva Bonnet.
Rock'n'Roll, San Francisco und Jacques Sillette. Mittendrin eine Frau, die nicht weiß, wohin sie mit ihrer Leidenschaft als Detektivin soll und die, gerne unter Beihilfe einschlägiger Drogen, manchmal einfach darauf wartet, dass sich ein Fall von alleine löst.
Und überall mittendrin im Fall die genialen Gedanken des französischen Meisterdetektivs Jacques Sillette. Aus dessen Buch Detection von 1959 zitiert Claire de Witt, Sarah Grants Heldin, andauernd. Sillette ist ihr Heiliger. Natürlich ist Sillette, der französische Kultautor, eine Erfindung der neuen amerikanischen Kultautoren.
Und weil der Kriminalphilosoph Jacques Sillette so schön alle Sorgen der Welt auf das Detektivische im Menschen zurückführt, sei er hier in der Krimikolumne abschließend so zitiert, wie ihn Sarah Gran erfunden hat.
Der Detektiv glaubt, einen Mord aufzuklären oder das Verschwinden eines Mädchens, aber in Wahrheit ist er einer vollkommen anderen Sache auf der Spur, einer Sache, die er selbst nicht ganz versteht.
Eines Tages, viele Generationen in der Zukunft, so schließt Sillette, wird sich alles aufklären und alle Rätsel werden gelöst. Daran glaube ich. Bis dahin ist jede Detektivin allein in ihrem Wald unterwegs, um ihre Rätsel zu lösen.
Schön,
findet unser Rezensent diese Sätze des fiktiven Jacques Sillette aus dem Vorwort zu Sarah Grants neuem Thriller »Das Ende der Welt«, mit dessen Empfehlung noch nicht ganz diese Welt, aber definitiv diese Krimikolumne allein im Wald unterwegs so endet wie seit eh und je.
Hören Sie mal, ich möchte mich beschweren.
Der nächste, bitte.
Andreas Ammers Krimi-Kolumne, wie immer mit allen biobibliografischen Angaben nachzulesen im Internet auf der Website des Büchermarkts unter dradio.de/literatur. Des ungeraden Jahrestags zum Trotz wird heute in Deutschland in vielen Medien an vielen Stellen an den 80. Jahrestag der Bücherverbrennung durch die Nazis erinnert. Mancher mag da an den berühmten Satz des Publizisten Johannes Groß denken, der bereits 1979 formulierte: Bei einigen Aufrechten wächst der Widerstand gegen Hitler mit jedem Tag, den das Dritte Reich zurückliegt. Einem, dem diese hellsichtige Bemerkung in ihrer polemischen Zuspitzung gewiss gefallen hätte, ist Kurt Tucholsky, dessen Bücher die Nazis 1933 verbrannten und der 1935 im schwedischen Exil an einer Überdosis Schlaftabletten starb. Auch seine Briefe aus der Emigration, aus denen Dieter Mann im Eulenspiegel Verlag eine Auswahl für ein Hörbuch eingelesen hat, enthalten erstaunlich prophetische Bemerkungen. In einem Brief an den Schriftsteller Walter Hasenclever vom 24. Juli 1933 schreibt Tucholsky etwa:
Gottfried Benn hat im Rundfunk einen Vortrag gehalten, die Zeit der Literaten sei vorbei, die Zeit des Führers sei gekommen und so. Seit ich ihn einmal bei Kiepenheuer en Cher et Eau in Fleisch und Knochen gesehen habe, habe ich ihm nie mehr getraut. Ein Stück Weichkäse. Fällt auch morgen, wenn die Chinesen Deutschland erobern, auf die nächste andere Seite und lässt sich einen Zopf stehen. Ich höre, dass der kleine Goebbels, dem ich seinen Klumpfuß unter die Nase gehalten habe, sich gar nicht genug tun kann. Im Radio und in den Blättern hat er es immer wieder mit mir. Ich weiß warum. Aber weder er noch seine Leute bringen mich auf. Mir fallen kaum noch Witze dazu ein. So unendlich gleichgültig ist mir das alles. Aber eines, lieber Freund, will ich Ihnen sagen. Mit genau derselben Unerbittlichkeit, mit genau derselben Kraft und Stärke, mit der man in Deutschland unsere gemeinsamen Freunde drillt, einsperrt, erniedrigt, sie das Horst-Wessel-Gebrüll singen lässt, plagt und verhungern lässt, mit genau derselben ruhigen Unerbittlichkeit lehne ich es ab, mit irgendeinem Deutschen am Tisch zu sitzen, der mir nicht ganz hasenrein ist. Ich habe es mir zum Gesetz gemacht, keine deutsche Zeitung zu kaufen, keine deutsche Ware, mit keinem Deutschen zu verkehren, von dem ich nicht vorher genau weiß, wie er zu der Sache steht. Und ich sage das auch ganz offen und mit Rücksichtslosigkeit in jedem Milieu. Wir sind viel zu lange still gewesen. Wer hat auf uns Rücksicht genommen? Das ist die einzige Sprache, die diese Bosch verstehen. Keinen Krach, keine Ohrfeigen, keine Szenen, sondern: Sie sind für die Nazis? Stehen lassen. Nichts kaufen. Ruhig stehen lassen. Nur so. Natürlich kommt der Krieg. Ich habe hier mancherlei gehört. Die Leute seien wie gelähmt. Die Arbeitslosen wissen, dass er gar nichts geben kann. Sie wagen das auch unter sich zu sagen. Aber sie tun nichts. Es ist alles aus. Das Positive ist seine Unbedenklichkeit. Die Spitzelei soll entsetzlich sein. Die Rechtlosigkeit der Juden vollkommen. An ausgestochene Augen habe ich nie geglaubt, sie auch nicht, ein paar Morde, ja. Aber nach den ersten Körperverletzungen, du sauberst den Korridor runtergeprügelt, nach diesen Dingen, die sich legen und schon gelegt haben, bleibt die absolute Rechtlosigkeit von unseren Leuten. Sie werden sich umbringen, verhungern, heraus dürfen sie nicht. Und deshalb habe ich es satt, in Gesellschaft ein freundliches Gesicht zu ziehen und, sehr interessant, zu murmeln, wenn mir Herr Dr. Pitsch oder Platsch auseinandersetzt, dass er zwar nicht, jedennoch ich nicht. Allemal, Ihr alter Edgar, vormals Adolf, Verfasser der Seite 43, sechste Zeile oben von Christoph Klumbumbus oder Die Entdeckung des Dreimaskenverlages, Revolutionsteilnehmer.
Dieter Mann las einen Auszug aus den Briefen Kurt Tucholskys aus dem Exil, die Doppel-CD mit dem Titel »Wenn tot, werde ich mich melden«, Briefe aus der Emigration, ist im Eulenspiegel Verlag erschienen und kostet 19,90 Euro. Nach uns und den Nachrichten wartet sie nun mein Kollege Jochen Steiner von Forschung aktuell, wie immer mit Wissenswertem aus Naturwissenschaft und Technik, unter anderem mit einem Beitrag über Wasser auf dem Mond. So viel aus dem literarischen Leben für heute. Redakteur am Mikrofon war Dennis Scheck.